mit Thies.
Das Qualitätsmerkmal für besonders schöne Kühe kennst du auch?
Nein.
Schmale Fesseln, großen Euter.
Ach komm.
Breitstehendes Becken.
Axel Prahl ist ein Liebling der deutschen Fernsehzuschauer, zum Beispiel in seiner Rolle als Kommissar Thiel im Münsteraner Tatort. Jetzt in der ARD-Mediathek zu sehen, in einem Film, der einen wirklich besonderen Namen hat. So, dann sind die Nordlichter mal wieder unter sich, nicht? Unter uns Pastorentöchtern. Hallo nach Berlin.
Ich sag mal Moinsen.
Moinsen. So, jetzt mit einem Film auch, ne, am Start.
Ja.
Der heißt Gloria, die schönste Kuh meiner Schwester.
Richtig.
Also, man muss ja viel Mut haben, einen Film so zu nennen, ne?
Ja. Also, vorher hieß er auch nur Gloria, glaube ich.
Okay.
Und dann war man sich beim Senden aber, glaube ich, nicht so ganz sicher. Und dann hieß es erst, glaube ich, Gloria, die schönste Kuh oder meine schönste Kuh oder die schönste, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war das sehr unglücklich, weil man dachte, ein Film mit Dagmar Manzel. Gloria, die schönste Kuh, Dagmar Manzel. Das ist irgendwie blöd.
Ja, aber bedenkt tatsächlich.
Und dann wurde ja, die schönste Kuh meiner Schwester. So.
Was aber auch immer noch so seicht klingt.
Ja.
Dafür. Und man muss sagen, es ist ein wirklich feiner Film.
Das
der ist wirklich
mich,
ein Film.
Du hast ihn schon gesehen.
Ich habe ihn gesehen.
Ja,
und ich muss sagen, da sind zwei Schauspieler, das sind noch mehr, aber ja, sowohl du als auch Dagmar Manzel, die wirklich so 100% da sind. Also dieser Film hätte mit anderen Schauspielern auch ganz schlimm enden können.
Das kann ich nicht beurteilen.
Nein, natürlich nicht. Kannst du ja nicht sagen.
Steht mir auch gar nicht zu. Aber ich weiß natürlich über unsere gemeinsame Arbeit mit Dagmar zu sagen, dass wir wirklich schon ein bisschen wie Brüderchen und Schwesterchen sind.
Ich habe euch wirklich zugeguckt, nicht? Und auch Dagmar Manzel und empfand es fast als so eine Meisterklasse an Schauspiel tatsächlich. Also wie sie da durchgeht mit den ganzen Emotionen, also sie ist ja noch ein bisschen häufiger manchmal zu sehen als du.
Ja, sowas. Ja, klar.
Aber das würde man nicht vermuten bei dem Titel Gloria, die schönste Kuh meiner Schwester.
Ja, ja.
Ja, aber so schön auf dem Hof und so, das ist ja auch so ein Ambiente, das magst du auch ganz gerne. Wie war das?
Das stimmt, obwohl meine Figur ja dann
du hast nicht so viel,
schlussendlich ganz anders daherkommt.
Ja.
Ich bin ja ein Pilot und so viel darf man, glaube ich, verraten. Ein
wenig das darf man verraten.
In finanzielle Schräglage geraten. Und
Drehen mit Tieren ist ja immer speziell, ne?
Das ist wohl wahr.
Wie ist das bei Kühen?
Man sagt ja immer Kinder und Kühe. Ja. Nee, das sagt man nicht. Kinder und Tiere.
Kinder und Tiere
ist schon immer sehr besonders. Aber diese wunderbare Filmkuh, die wir da hatten, die war wirklich hervorragend. Und also, die hatte sowas, die war derart geduldig und hat das alles so grandios über sich ergehen lassen. Und ich fand's tatsächlich beeindruckend, als ganz am Ende, so viel darf man ja verraten, kommt sie ja dann auf die Weide. Und was diese Kühe für Kräfte entwickeln, wenn die wüssten, was die für eine Kraft haben, dann würden sie den Bauern einfach plattlatschen, wenn sie keine Lust haben, sich melken zu lassen oder so. Das ist wirklich unglaublich.
Ja.
Das sind echt beeindruckende Tiere.
Ich fand die eigentlich auch immer recht niedlich, also so Kühe. Die haben auch was Wuscheliges, was ganz Liebes.
Total,
ne?
Schöne Augen. Und manchmal sah es dann auch ein bisschen aus, als würde sie weinen, weil dann bildet sich manchmal so ein bisschen Tränenflüssigkeit, aber wahrscheinlich eher durch das Heu oder vielleicht durch den Wind oder so.
Aha.
Aber die haben schon wirklich einen extremen Gesichtsausdruck, finde ich. Und einen sehr, sehr warmherzigen, wie ich finde.
Ja. Und dadurch, dass sie so einen Knopf im Ohr haben, denkst du auch immer, die haben was von einem Steiftier eigentlich. Ne? Die Kühe. Was hast denn du auch tatsächlich über Kühe noch alles gelernt?
Ich muss gestehen, dass ich aus meiner Kindheit, ich hatte einen Freund, da war ich so 8, 9 Jahre alt, die lebten auf einem Bauernhof, also dessen Eltern waren Bauern und da mit dem habe ich gemeinsam im Frühjahr dann immer Starken getrieben. Und das war schon...
Ja, was? Starken?
Starken. Was? Starken heißen die Jungkühe.
Ach, die Jungkühe ganz, heißen ja, Starken?
Die oh, heißen oh. Starken. Und wenn die früher, wenn sie dann den ganzen Winter über im Stall gestanden haben und nur Stroh und Hafer und Zeus und so weiter zu fressen bekamen, dann gehen die sowas von steil und rasten sowas von ab, dass es wirklich extrem schwierig ist, die im Zaum zu halten. Ja. Also da muss man schon auch sehr hinterher sein.
Also man habt ihr auch Kuhschubsen gemacht damals?
Nee, das habe ich nicht.
Man sagt doch, dass man eine Kuh, wenn sie schläft, und die schlafen im Stehen. Richtig. Tatsächlich.
Dann kann man sie einfach umkippen.
Aber das ist vielleicht auch nur ein Gerücht. Man weiß es nicht.
Nein, man kann den Kühen dabei eben auch die Rippen brechen. Und okay. Das ist eigentlich echt eine gemeine Sache. Das sollte man besser lassen. Also, falls hier jemand der Zuhörer das Ansinnen haben sollte, dies auszuprobieren, lasst es bitte.
Also Kühe sind tatsächlich faszinierender, als man denkt. Also ich weiß, dass die so einen 360-Grad-Blick haben.
Christian, ich muss mich mal einmal ganz kurz räuspern. Ich
mach das
einen
mal.
Tierischen Klumpen im Hals gerade. Sorry, ich nehme mal einen kleinen Schluck Wasser.
Sehr gerne.
Danke dir.
Du hast ja auch gerade wieder synchronisiert, ne?
Ja,
Angry Birds. Da leidet die Stimme ja auch immer so ein bisschen, oder? Da muss man ja wirklich.
Ach, ich dachte. Nee, nicht wirklich. Nee, bei Bombe nicht.
Der ist Bombe ja, nicht. Ja, stimmt, ist es ganz.
Der ist ja ganz ruhig.
Ja. Also, die Kühe haben, das habe ich vor einiger Zeit erst nämlich gehört, die haben so einen 360-Grad-Blick. Tatsächlich, die können nicht weit gucken und haben auch kein Gespür für Entfernung oder so. Aber die haben irgendwie so einen 360-Grad-Blick, wie auch immer das funktionieren soll. Ich weiß es nicht.
Ja, das wusste ich beispielsweise auch nicht. Aber ich habe gelernt zu melken, aber allerdings mit einer Melkmaschine.
Ist das schwer?
Ist gar nicht schwer.
Nein. Obwohl, man kennt es aber, dass Leute versuchen und da kommt aber nichts.
Richtig, man muss ja mit der Hand anmelken tatsächlich, bevor man den Apparat dann draufsetzt, also diese Saugnäpfe dann auf die Zitzen des Euters setzt. Ja, spannende Geschichte.
Na mittlerweile, ich war neulich auf einem Hof, habe mir das zeigen lassen, das wird ja mittlerweile automatisch gemacht, also ohne Menschenhand, die kommen hin
komplett.
Und durch einen Laser. Wird zwar quasi dieser Melkarm, dieser Roboter, wird unten an die Zitze geführt, per Laser.
Ja, das ist ziemlich abgefahren. Ja. Ne? Die Kühe gehen auch selber dorthin. Also da ist nicht mehr der Bauer, auch das Ausmisten ist ja mittlerweile in vielen Stellen auch schon automatisiert, zumindest grob. Nach einer gewissen Zeit muss man dann schon mit Schlauch und Besen und so weiter dann hinterher spülen.
Hätten wir auch nicht gedacht, dass wir uns mal so lange über Kühe unterhalten können, oder? Und das Witzige ist, Kühe können so gut riechen. Die riechen 5 bis 8 Kilometer weit.
Gott, was du alles weißt.
Wir hatten es neulich von irgendeiner Kuh. Aber frag mich nicht, von welcher. Auf jeden Fall, die können Angst riechen. Und zwar, jetzt kommt's, aus dem Kot und dem Urin anderer Kühe.
Ach.
Wenn die Angst haben, riechen die anderen Kühe das und sind irgendwie gewarnt.
Aha, okay.
Sag mal. Ja, wenn du das alles gewusst hättest, als du mit Dagmar Manzel gedreht hast hier, Gloria.
Dann hätte ich Gloria ganz anders angeschaut.
Bei der Schwester. Und weißt du noch, wie man das Fell bürstet?
Ja, also wir hatten ja so den besonderen Fall, die mussten ja aufgehübscht werden. Die musste ja tatsächlich mit Shampoo einschamponiert werden und so weiter. Und immer ganz besonders mit der Fellrichtung natürlich dann gestriegelt werden.
Ja.
Die wurde richtig gehend auf Hochglanz poliert.
Ja, und dir wurde da, glaube ich, auch Anweisungen gegeben. Irgendwie immer so schön, immer in Fellrichtung und dann aber irgendwie hoch oder sowas. Dass du das auch richtig gemacht hast.
Ja, das ist richtig. Ja.
Also in deiner Rolle natürlich. Ja. Privat weißt du es natürlich, klar.
Und das Qualitätsmerkmal für besonders schöne Kühe kennst du auch?
Nein.
Schmale Fesseln, großen Euter.
Ach, guck.
Breitstehendes Becken.
Schmale Fesseln? Also bei Menschen jetzt oder bei Kühen?
Wir reden schon noch von Kühen. Kühen. Ja.
Schmale Fesseln.
Ja, sollten wir mal.
Große Euter. Herrlich.
Ja.
Es gibt eine Szene relativ am Anfang, die ist unglaublich schön. Denn du kommst zu deiner Schwester auf den Hof. Du warst lange Zeit nicht mehr da, hast dich auch nicht oft gemeldet. Und plötzlich sitzt sie im Wohnzimmer, geht ja auch nicht so gut. Vater ist gerade gestorben. du konntest nicht da sein.
Richtig.
Das erfahren wir alles ganz am Anfang des Films. Ja. Und sie ist, glaube ich, in der Küche und horcht plötzlich auf. Da spielt jemand Klavier bei ihr im Haus. Ja. Und sie geht also in dieses kleine Zimmer, diesen kleinen Gang. Und da sitzt du in Kapitänsuniform als Flugkapitän und spielst am Klavier.
Ja.
Das ist eine unglaublich berührende Szene, weil ihr dort ohne Worte auskommt. Und sie setzt sich dann noch dazu und ich glaube, du forderst sie auf, auch mitzuspielen.
Richtig.
Und dann spielt ihr, also du kannst es und sie so ein bisschen, mehr schlecht als recht, und spielt sie dann mit.
Ja.
Das ist eine wahnsinnig tolle Szene, weil sie erstmal ohne Worte auskommt. Wie hast du die bei den Dreharbeiten erlebt?
Da die Musik, die da zu hören ist, von mir stammt und ich für den technischen Vorgang der Filmaufnahmen musste das natürlich vorher eingespielt werden auf Band, damit wir immer den gleichen Takt haben, immer den gleichen Rhythmus, sonst kann man es nicht schneiden hinterher. Und deswegen kam die Musik ja vom Band und ich war eigentlich relativ konzentriert auf meine Tasten, dass das wirklich synchron läuft zu dem, was da zu hören ist.
Ja.
Das ist so eine Art, ja, es war ein gespieltes Playback. Also für mich wäre es natürlich einfacher gewesen, ich hätte wirklich dort spielen können. Dann kann man sich irgendwie besser darauf einlassen oder so. Aber das kann man dann halt hinterher nicht schneiden, deswegen mussten wir es so rummachen. Aber es ist, finde ich, auch erfreulicherweise ganz gut geworden und auch ganz synchron so, dass es tatsächlich nicht auffällt, dass die Musik vom Band kommt.
Guck mal, du achtest vor allem auf das Synchrone.
Ja.
Ich habe mich für dieses Zwischenspiel natürlich dann vor allem interessiert, zwischen den beiden. Da passiert irgendwie so viel. Also ihr trefft die Stimmung so perfekt. Habt ihr das gespürt auch schon in der Szene?
Ja, nein, wir lieben uns ja in dieser eben brüderlich-schwesterlichen Art und Weise. So. Mhm. Und das ist schon etwas, was wir mitgebracht haben, tatsächlich.
Mhm.
Und ich habe mich irrsinnig gefreut, diesen Film mit Dagmar machen zu können und dann auch noch mit diesem wunderbaren Regisseur Ingo Raspers.
Wo wir von großartigen Regisseuren sprechen, mit denen du zusammenarbeitest. Na, wen spreche ich jetzt an? Was glaubst du?
Ich denke mal Lars Jessen. Andreas Dresen.
Dresen. Ja. Also, pass mal auf. Wir beiden, wir haben vor genau einem Jahr gesprochen.
Ja.
Das war, glaube ich, wenige Tage, bevor Gundermann in die Kinos kam. Kein Mensch kannte Gundermann zu diesem Zeitpunkt, außer ein paar Festivalbesucher.
Ja.
Und wir haben kurz nur drüber gesprochen. Du sagtest, das ist wirklich so ein ganz feiner Film. Ich habe auch eine kleine Rolle drin und so weiter.
Ja.
Ich habe dann Gundermann gesehen und ich bin hin und weg. Ich bin ein solcher Fan und hab nur gedacht, ey, warum hat mich der Prahl nicht zugelabert mit Gundermann damals schon? Warum hat er mich nicht bekehrt? Warum hat er nicht eine Mission erfüllt? Sag mal, für dich ist das jetzt natürlich Geschichte. Das ist ein so unglaubliches Projekt über einen so interessanten, tollen Menschen, der so tolle Songs gemacht hat.
Das ist super,
Also ich sag mal so, der sich ja auch eher der Baggerfahrer aus der Lausitz damals, der abends eben der Liedermacher war, sich nach der Wende dann auch verstärkt dem Umweltschutz gewidmet hat, dem hätte das alles gefallen, was heute so passiert in der Welt, ne?
Das wage ich eher zu bezweifeln.
Ach, guck mal.
Ja, naja, nee.
Also
es gibt ja darf ich jetzt glaube ich schon mal sagen, es gibt ja auch kritische Stimmen zu dieser Figur Gundermann, weil es gab ja auch durchaus Kollegen, die unter ihm gelitten haben. Das darf man nicht ganz außer Acht lassen, finde ich. Also,
du meinst, weil er eben diese Stasi-Vergangenheit hatte? Er war sowohl Täter als auch Opfer?
Ja, genau. Einer der seltenen Fälle, der sowohl eine Täter- als auch eine Opferakte hatte, Und er hat ja durchaus auch Menschen ans Messer geliefert, deren damalige Zukunft dann ja erstmal Geschichte war, sag ich mal. Und
wobei er immer eigentlich sagte, er habe nur halt so harmlose Dinge weitergegeben einfach.
Ja, also wenn man sich seine Biografie mal durchliest, da stehen auch noch ganz andere Dinge drin. Und da denkt man manchmal, oh Gott.
Ach, guck mal.
Also es ist schon eine kontroverse Figur, muss man schon sagen. Aber Andi hat ja, finde ich, hat er auch richtig gemacht, einen Film eben über den Musiker und den Poeten gemacht.
Ja, genau.
So. Und das wiederum ist unbenommen, dass der so fantastische Texte geschrieben hat, irgendwie, und so hervorragende Musik komponiert hat, auch wenn damals vieles geklaut war, natürlich auch aus dem Westen.
Ach, tatsächlich?
Ja, Tori Amos beispielsweise war der Vatersong ist Tame in Tori Amos.
Ach,
ja, ja, das. Dass da noch keiner auf den Plan getreten ist und gesagt hat, oh.
Welcher Song von Tori Amos? Weißt du noch? Aber nicht Cornflake Girl oder sowas.
Nee. Dieses Vater, komm, back mir einen Kuchen, mach mich geil, mach mich wieder jung. Willst du nicht das Rezept nochmal suchen aus der Erinnerung? Das ist, ach, verdammt, ich komme jetzt nicht drauf. Aber ja, es ist ein Song von Tori Amos auf jeden Fall.
Guck mal, ja. So ich mal aus. Und mein Lieblingslied ist ja...
Aber das gab es ja früher öfter mal. Geh zu ihr, lass deinen Drachen steigen. Ist ja, hey, what you doing? Hey, what you doing to me von Slade. Also im Osten wurde sehr viel abgekupfert. Also, sehr viel ist jetzt auch übertrieben, aber da gab es schon einiges, was abgekupfert. Weil die hatten ja das große Glück, dass da keine
GEMA dabei war.
GEMA dabei war. Also da konnte ja niemand seine Rechte einfordern.
Das stimmt. Ja. Was ist mit meinem Lieblingssong? Ich muss gerade überlegen, wie der heißt, aber es ist ja nur ein Lied, aber mit einem Lied fange ich einfach an.
Ich glaube, das ist da. Also nach dem Mauerfall wurde es dann für ihn auch schwierig, Musik zu glauben.
Oder heißt es Soll sein, ist das, glaube ich, der Song, oder?
Ja,
aber
ich glaube
mit einem Lied fange ich erstmal an. Ja. Also ich frage dich nur deshalb so aus, weil du ja auch seit vielen, vielen Jahren zusammen mit Andreas Dresen auch Gundermann auf der Bühne gesungen hast. Ich glaube, jetzt ein bisschen weniger.
Ja, ich musste das jetzt leider mal ein bisschen einschränken, weil ich mit meinem Inselorchester und ich habe ja selber Musik geschrieben und komponiert und gemacht und getan. Und das ist eben auch eine sehr, sehr umfangreiche Arbeit. Es sollte ursprünglich eigentlich nur ein kleiner Scherz am Rande sein. Ich wollte mir meinen Jugendtraum verwirklichen und ein eigenes Album auf den Markt bringen mit meinen Songs, die ich selber komponiert und geschrieben habe. Und ursprünglich waren dafür 15 Konzerte geplant. Inzwischen sind es knapp 200. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Letztes Jahr im November ist die neue Scheibe erschienen. Die heißt Meer. Das erste hieß Blick aufs Meer. Das
Meer mit H.
Meer mit H, richtig. Ja, weil zum Teil geht es natürlich auch um maritime Themen, aber eben nicht ausschließlich. Es gibt auch viel Zwischenmenschliches und Gesellschaftspolitisches.
Dann sag nochmal dieses Album, das du dann letztendlich gemacht hast, 2011, dieser Jugendtraum, den du immer hattest, und du warst früher wirklich auch Musiker und Straßenmusiker und warst in Spanien unterwegs. Und also du kommst tatsächlich aus der Musik.
Ich komme aus der Musik, richtig.
Wer hat dich überzeugt davon, dass du dieses Album machen sollst?
Das war,
man traute sich ja dann irgendwann auch gar nicht mehr zu, nach so vielen Jahren. Interessiert sich doch keiner mehr für den alten Prahl und sowas.
Ja, das war lustigerweise der glückliche Umstand, dass Andreas Dresen und meine Wenigkeit gefragt wurden, ob wir für ein Gedenkkonzert für Gerhard Gundermann ein paar Songs spielen könnten. Also Andi wurde zuerst gefragt und Andi meinte, naja, ich kann eher so Gitarre halten als Gitarre spielen. Frag doch mal den Axel, der spielt so. Ja, und dann war lustigerweise hatten Andreas und ich uns dann auch noch das gleiche Lied ausgesucht, weil jeder durfte sich ein Lied aussuchen und ich sagte, also ich würde gerne Vater machen. Mhm. Und nur weil ich da so eine hochkomplizierte so ein hochkompliziertes Gitarren-Intro mir erdacht hatte, hat mir dann Andi auch den Vortritt gelassen. Und das wiederum, ich glaube, das gesamte Konzert wurde damals organisiert von Dr. Klaus Koch. Das ist der Prinzipal von Buschfunk, von einem Musiklabel, einem Musikverlag und Musiklabel. Der kam dann nach dem Konzert und meinte, Mensch, ja, wusste ich gar nicht, so Musiker, da muss man doch was draus machen. Mhm. Und ich zu dem Zeitpunkt schon ein paar Bier-Intos hatte, sagte ich, Lust und Moment. Ja, und dann hat man mir aber erfreulicherweise, muss ich schon gestehen, weil ich glaube, ich ganz alleine hätte mich auch nicht getraut, hat man mir den wunderbaren Danny Chuk zugeführt sozusagen, weil Danny Chuk veröffentlicht seine Musik auch bei Buschfunk und Danny Chuk hat lustigerweise für einige Tatorte von uns, vom Münster Tatort, Musik gemacht, zusammen mit Lutz Kerschowski, den kennt man vielleicht noch von Tonsteine Scherben, der damals mit Rio Reiser zusammen gemuckt hat. Ja, und so schließen sich die Kreise.
Und das war das erste Mal, dass du Gundermann gespielt hast dann? Als allererste Mal?
Ja, das war das allererste Mal, dass ich Gundermann gespielt habe. Ich hatte ihn allerdings vorher schon gekannt, beziehungsweise schon mal gehört. Und zwar war ich mit einem Tourneetheater unterwegs im Osten. Ja. Also beziehungsweise es gab einen Techniker, der kam aus dem Osten, so war das. Ja. Der hatte Musikkassetten und bei dem saß man manchmal eben da im Auto mit drin und oder ich saß da mit drin. Ja. Und der hat mir dann so Musik aus dem Osten vorgestellt. So. Und da habe ich eben Gerhard Gundermann schon kennengelernt und Heiner Pudelko, Interzone. Mhm. Kannte ich damals auch noch nicht. War für mich auch neu. Ja, so. Und so kam das dann.
Schön, auf so einer alten Kassette noch da.
Ja, richtig schön. Mit leieriger Kassette.
Ja. Du wurdest ja in deinem Leben auch durchaus häufiger mal für einen Ostdeutschen gehalten eigentlich. Warum?
Das war für mich immer ein ganz, ganz großes Kompliment. Aber es wurde natürlich dadurch, dass man mich immer in irgendwelchen Plattenbauten im Film gesehen hat. Entweder in Frankfurt oder in Rostock-Lüttenklein.
Ja, also es war dein Zufall einfach. Oder keiner spielt so gut in Plattenbauten wie der Prahl.
Vielleicht war es auch ein bisschen das Vorurteil, dass man gesagt hat, ne, Andreas Dresen ist ein Ossi, na, der nimmt doch garantiert nur Ossis irgendwie. Das gab es ja auch eine Zeit lang, ne, dass man so eine Voreingenommenheit manchmal auch unterstellt hat.
Okay.
Und was natürlich Blödsinn ist, weil bei Andi zählt Leistung.
Ja, das ist aber auch ein super Typ. Dieser Andreas Dresen, allein nur von Interviews, ich habe den noch nie getroffen, aber wenn ich den in Interviews erlebe, ich finde, der ist so großartig. Das ist ein wahnsinnig sympathischer Typ.
Ja.
Das ist der Hammer.
Und er redet immer druckreif.
Das kann man tatsächlich? Sofort,
ja, finde ich. Ach, man kann es immer. Eigentlich ist immer sehr konzentriert und eigentlich kann man all das, was er da dann von sich gibt, hätte ich fast gesagt. Also wenn er redet, kann man das durchaus niederschriftlich festhalten.
Was war denn eure allererste Begegnung, wo du den das erste Mal kennengelernt hast?
Das war tatsächlich der Film Nachtgestalten.
Das war Nachtgestalten.
Da haben wir uns kennengelernt. Genau.
Und wie hast du ihn gleich empfunden? Also was war er damals für ein Typ? Noch ein bisschen jünger als jetzt natürlich.
Ich glaube, ich hatte so ein Gefühl, als ich jetzt kürzlich Jugendfotos von ihm gesehen habe, habe ich gedacht, na, es gibt auch so ein bisschen Ähnlichkeit gibt es. Also außer, dass ich jetzt irgendwie dann doch relativ aus dem Leim gegangen bin und er sich noch schlank gehalten hat.
Also du meinst Ähnlichkeit zwischen euch beiden?
Ja, tatsächlich.
Äußerlich also,
wenn ich Jugendfotos, aber es gibt da ein so ein Foto, da hat er so ein Cappy auf und ist irgendwie am Telefon.
Ja.
Und da habe ich gedacht, ja, so eine gewisse Ähnlichkeit ist da. Das gibt's ja manchmal irgendwie, dass sich Regisseure dann auch so ihr alter Ego. Andi ist eben auch einer der wenigen, der ins Theater geht und sich Schauspieler von der Bühne holt.
Na, guck mal.
Und der das Wagnis eingeht, neue Leute, ne, wenn er Testaufnahmen gemacht hat und so weiter. Und Andi hat zum Beispiel damals sehr, sehr gekämpft für den Film Die Polizistin. Der wurde ja vom WDR produziert und der WDR wollte Gabriela Maria Schmeide, war ja die Polizistin und eigentlich wollten die beide nicht, also mich nicht und Andi musste da mehrere Probeaufnahmen abliefern. Und aber dann fiel eben dann doch auch positiv die Entscheidung aus für diese Besetzung. Aber es hat gedauert.
Okay, das hast du ihm natürlich nie vergessen, dass er für dich gekämpft hatte.
Richtig, ja. Sowieso, also halbe Treppe beispielsweise, unter solchen Produktionsbedingungen überhaupt arbeiten zu können. Da hatten wir ja das große Glück, dass wir mit Nachtgestalten einen Preis, Produzentenpreis gewonnen hatten, den dann der Peter Rommel, der damalige Produzent von Nachtgestalten, dann auch Andy zur Verfügung gestellt hat für ein Filmprojekt, für das, glaube ich, sonst niemand, also so viel Geld investiert oder locker gemacht hätte, um dieses Wagnis zu unternehmen. Wir wohnten 3 Monate lang in Frankfurt-Oder in einem Hotel Gallus und haben uns gemeinsam diese Geschichte von Halbe Treppe ja gemeinsam ausgedacht, Tag für Tag. Also wir haben alle in unseren Berufen gearbeitet. Ich weiß nicht, ob du Halbe Treppe gesehen hast.
Ich habe ihn nicht gesehen, nein.
Ah, okay. Da geht es also tatsächlich um einen Würstchenbräter aus Frankfurt-Oder, der einen Imbiss hat, der heißt Halbe Treppe. Okay. Der steht eben so auf halber Treppe zu einer ehemaligen Kaufhalle, hieß das im Osten, so ein Supermarkt, der aber schon geschlossen war in Frankfurt-Oder, der sollte abgerissen werden. Mhm. Und in der Nähe des Oderturms. Der Oderturm beherbergte damals im 24. Stockwerk ein Rundfunkstudio von, ich glaube, es war damals RSA.
Ja.
Und da haben wir auf jeden Fall aufgenommen und der Thorsten Merten spielt einen Rundfunkmoderator, der, also quasi dich, der sich aber dann auch immer Horoskope ausdenkt.
Okay, also nicht ich?
Nicht du, genau. Nee, genau. Ja, und dann gibt es eigentlich nur Liebesgeschichte unter Freunden, also dass er mit meiner damaligen Frau dann geschlafen hat.
Okay.
Ja, und das kriege ich irgendwie raus. Und das ist im Grunde genommen der Film Halbe Treppe zusammengefasst. Ja.
Und ein Herzensprojekt definitiv.
Absolut. Mhm. Und ja, eben so ein Film komplett von vorne bis hinten zu improvisieren, ist schon ein Wagnis gewesen. Mhm. Der war ja dann bei der Berlinale im Wettbewerb und hat dann ja auch gewonnen, den Silbernen Bären.
Die großen Erfolge, die aber wirklich mit wirklich großen Geburtsschmerzen begonnen haben. Ne?
Ja, ja, ja. Also da. Und das hat uns schon sehr zusammengeschweißt, diese Zeit da in diesem Hotel, wo wir uns gemeinsam beispielsweise auch unsere schlimmsten Erlebnisse erzählt haben.
Oh Mann, wir haben leider erst nur noch 1,5 Minuten, dann bricht die Leitung ab hier.
Ja, so, verstehe.
Also jetzt fängst du auch noch an mit schlimmsten Erlebnissen. Ja, jetzt bin ich ja richtig heiß. Na,
die würde ich ja nicht erzählen.
Okay.
Außerdem sieht man die schon im Film Halbe Treppe. Die sind schon verarbeitet.
Axel Prahl. Also, es war ja einmal Weihnachten inzwischen schon. Sag mal, habt ihr neue Akkus mal bekommen für eure E-Scooter eigentlich? E-Bikes meine ich? Für eure E-Bikes? Ich weiß nur mal, E-Bikes. Du und deine Frau, ihr hattet doch E-Bikes. Aber die habt ihr jetzt immer gefahren, aber ohne Akku, weil der Akku war alle.
Richtig, der Akku ist immer noch alle. Ach, der bleibt auch alle. Wir strampeln. Also, wenn wir schon mal Rad fahren, dann wollen wir uns auch bewegen.
Da hätte es ja fast ein normales Fahrrad auch getan.
Das stimmt. Das ist wohl wahr. Mittlerweile sind die Akkus auch hinüber. Sie laden nicht mehr.
Oh, sogar das. Weil sie so wenig benutzt wurden.
Richtig.
So, das Leben des Axel Prahl.
Stiefmütterlich.
So, im Fernsehen jetzt zu sehen, im ersten Gloria, die schönste Kuh meiner Schwester, zusammen mit Dagmar Manzel. Dann Dankeschön für heute.
Wir wünschen viel Vergnügen.
Bis die Tage.
Bis die Tage.
Wir sagen Hallo und Tschüss nach Berlin. Axel Prahl.
Ich bedanke mich. Tschüss, Christian.
Talk mit Thies.